Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt.
Mein heutiger Gast ist Arne Stock, Co-Founder und Geschäftsführer von Möbel.de.
Also unsere Vision lautet, wir glauben daran, dass sich jeder passend einrichten kann. Und unsere Mission lautet, dass wir jeden Nutzer zum richtigen Anbieter führen. Wir sind das Google für Möbel. Wir bündeln das Angebot von über 250 Online-Shops, von über 500 Händlern auf einer einzigen Seite. Du kannst auf dieser Seite stöbern, immer in der Regel 3 bis 4, manchmal 5 Millionen Artikel auf der Seite, weil die aus den 250 Online-Shops zu uns gelangen. Also wenn ich jetzt sage, vom Konsumentenmarkt her ist es so, wie gesagt, dass die Hälfte aller Verbraucher einmal im Jahr bei uns nach Möbeln sucht. Und ganz viele Händler ja auch wirklich echt einen super Job machen, wie sie ihre Läden führen. Aber sie dürfen eben nicht verpassen, aus meiner Sicht, sich wirklich den digitalen Möglichkeiten anzuschließen und dieses als Helfer zu verstehen und eben nicht als etwas, was ihnen sozusagen das Geschäft vermiesen wird.
Möbel.de ist eine der weltweit größten Plattformen für die Vorauswahl von Möbeln und Wohnaccessoires. Hier wird das Angebot von über 250 Online-Shops und 500 Händlern gebündelt. Dadurch kann man zwischen 3,5 und 4 Millionen Artikeln suchen und auswählen. Die Kunden kaufen aber nicht über diese Plattform, sondern sie werden nach ihrer Vorauswahl entweder auf die Online-Shops geleitet oder sie müssen die Läden der Einzelhändler besuchen. Für die Händler ist diese Plattform damit ein möglicher Treiber von Frequenz und Gewinnung von neuen Kunden. Wie genau das geht, werden wir in dieser Folge von Arne persönlich und mit großer Passion erklärt bekommen. Dazu tauchen wir tief in die Welt des Online-Möbelhandels ein und erfahren, wie Möbel.de den Möbelkauf revolutioniert hat. Wir sprechen über die Herausforderungen des digitalen Handels und des Einzelhandels. Außerdem lernen wir, wie Möbel.de es schafft, auch in andere Länder Europas zu expandieren. Freut euch auf spannende Einblicke und inspirierende Geschichten von Arne Stock. Also, auf geht's!
Moin Moin, ne? Wir sind mal wieder in Hamburg. Ich bin heute hier bei Möbel.de und mein heutiger Gesprächspartner ist Arne Stock, der CEO und Co-Founder von Möbel.de. Wird uns gleich nochmal erklären, was genau das ist. Aber erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir uns heute Morgen etwas austauschen können.
Ja, moin an alle, die hier heute zuhören werden oder zuhören. Freut mich auch sehr, dass wir ein bisschen über Möbel.de sprechen können und vor allen Dingen darüber, wie der Handel vielleicht auch A, ein bisschen von dem profitiert, was wir tun und B, vielleicht auch ein bisschen darüber philosophieren, was grundsätzlich im Rahmen der Digitalisierung und im E-Commerce alles so Schönes passiert.
Sag mal, du bist Norddeutscher, kommst aus Lübeck.
Genau.
Wohnst aber schon ganz lange in Hamburg, ne?
Genau, bin in Lübeck geboren, bin in Lübeck zur Schule gegangen, aufgewachsen oder in der Nähe von Lübeck in Stockelsdorf, kleiner Ort nebendran. Hab dann dort in Bad Schwartau Abitur gemacht. Bin nach dem
Das Marmeladenabitur.
Genau, das Marmeladenabitur und zwar bei dem richtigen Gymnasium, also genau gegenüber von der Marmeladenfabrik.
Ach ja.
Man konnte also immer riechen, ob es quasi Nutella gab oder Schokocreme oder welche Marmeladensorte gerade fabriziert wurde. Genau, danach ging es für mich dann zur Bundeswehr. Damals gab es noch die Wehrpflicht. Ich habe das genutzt, um dort meinen Aufenthalt etwas zu verlängern. Bin also 2 Jahre dort gewesen, bin Reserveoffizier. Habe dadurch die Möglichkeit gehabt, schon während der Bundeswehrzeit die ersten Erlebnisse mit Führung zu machen. Mhm. Weil ich die Aufgabe hatte, dann eine Gruppe und später einen Zug zu führen. Selber sehr viel Fortbildung machen durfte während dieser Zeit. Also ich habe gedacht, statt langweiligen Wehrdienst mache ich lieber die Variante, dass es ein bisschen spannender ist und ich mich sozusagen gefordert und auch gefördert fühle, was auch beides so vorkam. Und in Heide gibt es auch oder gab es zu dem damaligen Zeitpunkt auch ein Bettenfachgeschäft, was ich natürlich überhaupt nicht kannte, weil ich als junger Bengel nicht in einem Bettenfachgeschäft eingekauft habe.
Das heißt, du kommst nicht aus dem Einzelhandelsfamilienumfeld?
Nee, meine Mutter ist Krankenschwester. Ah, ja. Mein Vater hat in einem Industrieunternehmen eine Lebensmittelproduktion geleitet. Also von daher habe ich mit dem Handel bis dato wenig Berührung gehabt. Bin dann, wie gesagt, dort stationiert gewesen und habe danach eine duale Ausbildung machen wollen, also duales Studium. Ja. Ich bin also heute gelernter Einzelhandelskaufmann und gleichzeitig Diplom-Betriebswirt. Habe an der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein in Kiel und in Lübeck studiert und habe parallel dann ja ein Unternehmen gesucht seinerzeit, was diese Ausbildung anbietet, und habe dann durch die sozusagen Kartei der Wirtschaftsakademie geschaut, und da tauchte eben diese Firma Bettenwitt in Heide auf, die ich, wie gesagt, bis dato nicht kannte. Und habe mich dann dort beworben und vorgestellt. Die haben Nachwuchsführungskräfte ausgebildet. Der fand das ganz klasse, dass ich schon ein bisschen Führungserfahrung von der Bundeswehr mitbrachte. Und fragte auch, ob ich so einen Lütbeten Platz nacken könnte. Das wäre nie ganz unwichtig, da an der Küste.
Ja, das glaube ich, ja.
So, und ich kann nicht so richtig Plattdeutsch, aber ich kann so ein bisschen Maurerplatt, so ein bisschen Hamburgerplatt. Und meine Großeltern haben Plattdeutsch gesprochen.
Ja.
Und das war meine Einstiegsvoraussetzung, um dort dann tätig zu sein. Also der hat eine Filiale in Heide gehabt und in Neumünster. Und so habe ich tatsächlich 3 Jahre lang neben dem Studium auf der Fläche Matratzen verkauft. Aber es war so, dass der schon ganz innovativ unterwegs war und hatte schon eine Kundenkarte und hatte sogar eine Webseite schon Ende der 90er und hatte die Idee, sich irgendwie ein CRM-System aufzubauen. Und fragte mich dann, ob ich Lust hätte, an solchen Dingen mitzuwirken. Und das war natürlich eine zusätzliche Begeisterung. Aber es war vor allen Dingen deswegen spannend, weil er eben schon angefangen hat, digital zu denken. Das war ein sehr innovativ denkender Inhaber. Und dieses Thema digitale Kundenkarte und CRM-System war etwas, was mich dann auch irgendwo gereizt hat, das Ganze zu machen. Und ich habe tatsächlich dann während meiner Ausbildung dort ja auch quasi meine Diplomarbeit gemacht in dem Betrieb. Und meine Frage war, braucht der deutsche Möbelhandel das Internet?
Ah, okay.
Und so kam ich sozusagen auf die Spur, in der ich heute unterwegs bin. Aber das ist sozusagen der wichtige Teil dieser Geschichte, weil ich damals dann eine Kundenumfrage gemacht habe und habe erfragt, inwieweit der Handel profitieren könnte davon, dass es eben digitale Medien gibt, und habe Kunden befragt, ob die sich vorstellen können, das Internet zu nutzen. Und damals kam schon raus, dass sie sich das zwar nicht unbedingt als Kaufmedium vorstellen würden, aber insbesondere als Informationsmedium, also um eine Informationsbeschaffung vor dem tatsächlichen Kauf. Aber vielleicht der Weg nach Hamburg. Ich habe dann ja die Ausbildung beendet, ich habe das Studium beendet und habe dann eine Anschlusstätigkeit gesucht und habe dann die Zeitung durchgeschaut nach Stellenanzeigen. Und da gab es eine Stellenanzeige, die hieß Projektleiter Internet von der Möbelkauf 24 AG, die in Lübeck in einer Straße ansässig war. Und ich habe dann gedacht, okay, was ist das denn jetzt? Das klingt ja total spannend, weil tatsächlich meine Noten waren in dem Fach EDV am besten. Das gibt es ja heute auch nicht mehr.
Nee.
Und jetzt sah ich eben, dass eine Möbelkauf 24 AG in Lübeck, die ich zu dem Zeitpunkt aber nicht kannte, eine Stelle Projektleiter Internet ausgeschrieben hat. Ja, siehe da, ich habe mich dort beworben, wurde dort dann auch eingeladen und bin dann seinerzeit bei einer Filiale der Möbel Kabs gelandet, weil der Robert Kabs, Hamburger Unternehmer, damals die glorreiche Idee hatte, dass man mit der Domain möbel.de doch irgendwas anfangen können müsste, und hat die Ende der 90er begonnen, in einem sehr, sehr langen Verhandlungsmarathon von einem mittlerweile auch insolventen Verlag abzukaufen. Also er hat sofort den richtigen Riecher gehabt, er hat die richtige Domain sich gesichert, er hat das richtige Durchhaltevermögen gehabt, da dran zu bleiben. Und er hatte auch erkannt dann, dass er sagte, okay, ich habe jetzt die Domain, mir fehlt jetzt aber jemand, der sozusagen das Ganze operativ umsetzt, weil ich bin Polstermöbel-Fachhändler und jetzt kein Entwickler einer Internetplattform. Am Anfang war das eine One-Man-Show. Also ich bin tatsächlich deswegen Co-Founder. Zwar gestartet, noch mit einem, ganz am Anfang mit einem Anstellungsvertrag, aber direkt eigentlich, wir haben uns sofort super verstanden. Ich habe gemerkt, Robert ist einer, der die Ärmel hochkrempelt und auch sofort umsetzt und auch das macht, was er sagt. Und fand ich mega. Das war jemand, wo ich entdeckt habe, okay, der ist noch innovativer als mein vorheriger sozusagen Mentor oder damals ja dann Chef. Ist deutlich jünger und dynamischer dabei und ist vor allen Dingen einer, der dann auch anpackt und macht und tatsächlich sagt, so hier bitte, da hast du die Verantwortung, lauf los. Naja, und so hatte ich dann die Chance, relativ schnell eigenverantwortlich das Business aufzubauen. Habe damals, wie gesagt, mit einem Startvertrag noch einfach sozusagen geringes Gehalt vereinbart und quasi mein Gehalt, was ich eigentlich verdienen wollte, dann schon eingesetzt, um sozusagen damit dann auch die Möglichkeit haben, mich zu beteiligen. Weil das ist genau die Idee, die ich im Grunde genommen auch schon sozusagen vorm inneren Auge gesehen habe. Und jemand anders sucht jetzt jemanden, der es operativ macht. Also perfect match.
Ja, das wollte ich gerade, da wollte ich nochmal drauf. Also es klingt ja fast zu perfekt, ja. Hatte ich denn da irgendwas sozusagen aus deiner Familie oder Erfahrung dir den Mut gegeben, das jetzt zu machen? Weil du warst jung, ja, du hast deine Ausbildung gerade beendet. Ich nehme mal an, dein damaliges Startgehalt war wahrscheinlich auch nicht so, dass es durch die Decke gegangen ist, weil dafür hattest du ja noch nicht die Erfahrung, ja. So, und dann gleich zu wissen, Mensch, ich bin hier auf den richtigen gestoßen und jetzt werde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und einen Teil meines Gehaltes verwenden, um Anteile quasi zu bekommen. Das ist ja schon außergewöhnlich, ne?
Also die Gemengelage war sicherlich so, dass ich, familiär habe ich keine unternehmerische Prägung. Ich habe immer gearbeitet. Also ich habe im Grunde genommen in meinen Schulferien schon als Minderjähriger oder auch schon vor der Pubertät angefangen, eben in diesen landwirtschaftlichen Betrieben zu arbeiten. Ich habe in der Firma meines Vaters mitgearbeitet als Nebenjob. Ich habe in den Firmen, wie gesagt, von meinen Onkels, die Baufirmen hatten, mitgearbeitet. Also es war schon immer so, dass ich irgendwas getan und gemacht habe und aber gemerkt habe, okay, dieses Unternehmerische reizt mich irgendwo. Dann habe ich in der Zeit, wo ich studiert habe, angefangen und habe als Berater gearbeitet. Ich habe Partys veranstaltet. Ich habe mit anderen Leuten versucht, unternehmerische Dinge sozusagen zu starten, die aber alle eher so auf Freelancer-Ebene, heute würde man das so bezeichnen, gelaufen sind. Und habe dann gesagt, okay, mir fehlt halt das große Kapital, um jetzt was Eigenes zu gründen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, ich kann offenbar ganz gut führen und Menschen mitnehmen. Ich kriege es hin, Sachverhalte zu erklären. Ich war auch als Verkäufer auf der Fläche sehr erfolgreich. Also auch das Vertriebliche hat mir Spaß gemacht. Das habe ich ja alles sozusagen durch die Erfahrung begriffen. Also es hat mir keiner sozusagen beigebracht, sondern ich habe es eigentlich mehr begriffen, dass ich es getan habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, Führung funktioniert, Vertrieb funktioniert. Irgendwie bist du technisch aufgeschlossen, du hast das nötige Verständnis, um auch mit Leuten, die Technik machen, ausreichend zu sprechen, bist aber trotzdem ein, wie hat mein Kollege bei der Bundeswehr immer gesagt, Arne, du bist ein Allrounder mit gefährlichem Halbwissen.
Naja, und als Generalist würde ich mal positiv sehen, man sieht die Dinge ganzheitlich die Aufgabe ist ja dann, für die ganz speziellen Aufgaben die richtigen Menschen zu finden, die das machen können. Ne? Genau. Und also interessant finde ich, in diesem Falle, dass ihr ja beide eher den Handels-Background habt. Ne? Du hast es gerade ausgiebig geschildert und auch die Firma Kaps kommt ja auch aus dem Einzelhandel. Die Gründung heute, wenn jemand eine Suchmaschine oder ein Portal starten würde, das wären wahrscheinlich eher Techies, ne? Weil die sagen, die sehen das unter technischen Gesichtspunkten und nicht unter, was will vielleicht der Verbraucher und wie tickt der Verbraucher.
Genau. Wobei dieses, was will der Verbraucher, wie tickt der Verbraucher, das Wichtige ist im Grunde genommen auch bei vielen Ideen und vielen Innovationen, deswegen ist es auch so, dass, glaube ich, viele Dinge dadurch starten können, also wenn man jetzt über Innovationen nachdenkt, dass jemand ein Problem selber sieht, erkennt und wahrnimmt, dass es vielleicht skalierbar ist, das Problem, also sprich, dass mehrere Menschen dieses Problem haben, also eine Problemlösung Sinn machen würde. Also Robert hat damals immer mit diesem Ding angefangen, dass er sagt, er hat wirklich irgendwann da gestanden, wollte einen Schuhschrank kaufen für eine Nische im Flur, die also eine gewisse Breite hat. Er hat eine gewisse Menge an Schuhen gehabt und er wollte das Ding irgendwo physisch kaufen. Das heißt, es kam jetzt also zusammen, eigentlich bräuchte man noch eine Maschine, die einem sagt, um einen Schuhschrank in eine Nische von, was weiß ich, 1,20 Meter zu bringen, mit 47 Paar Schuhen, die du hast, brauchst du diesen Schuhschrank und der steht übrigens 17 Kilometer entfernt bei dem und dem Möbelhändler in der Ausstellung.
Ja, oder
und das war im Grunde genommen der Gedanke dann.
Ja, weil sonst würde man sich ja, also wir müssen gleich nochmal erklären, wie das, wie Möbel.de funktioniert, aber nur mal so zwischendurch gesagt, was macht man sonst? Man geht sonst sozusagen zu den Möbelgeschäften, ist ja früher persönlich hingefahren, heute macht man eine Vorrecherche im Internet und sagt, okay, hat Firma X oder Y, haben die sowas im Sortiment und sucht sich das dann sozusagen einzeln auf jeder Seite raus. Das ist ja sozusagen das, was viel Zeit kostet und genau. auch nicht immer bequem ist. Ne?
Genau. Genau, und also jetzt kommen wir ja genau dahin, was hat sozusagen dazu geführt, Möbel.de zu entwickeln. Ja. Also die eine Ebene ist, dass Robert eben, wie gesagt, dieses Problem für sich selber festgestellt hatte. Das zweite ist, dass ich eher von dieser Logik-Variante gekommen bin, aus der Überlegung, okay, Diplomarbeit geschrieben, Handel, Internet, wie könnte das funktionieren? Der Konsument sucht vorab Informationen. Das heißt, was muss eine Plattform können? Sie muss möglichst viele Händler auf einer Plattform bündeln, damit eben der Nutzer, der auf eine Plattform geht, sagt, ich habe an einer Stelle die Möglichkeit, über viele Angebote zu recherchieren. Sei es jetzt möglichst viele Händler oder möglichst viele Produkte, genauso auch vielleicht Ratgeberinhalte. Also irgendwie Content, der mich sozusagen als Nutzer begeistert, auf einer Seite zu sein. Wie gesagt, auf der anderen Seite diese Problemstellung. Und jetzt kann man natürlich dann von verschiedenen Ebenen dran. Jetzt kann man auch sagen, okay, kann man da ein Geschäftsmodell draus machen? Also es gibt ja mittlerweile drei Wege eigentlich. Das eine ist, du beobachtest den Kunden und versuchst daraus ein Produkt abzuleiten. Das andere ist, du sagst, es gibt irgendwo einen Markt, den will ich disruptieren. Das ist ja sozusagen die neue Variante. Das ist vielleicht eher technisch gedacht. Also da gehst du ja eher auf was Bestehendes und sagst, wie kann ich das besser verbessern. Machen, ne? Oder du kommst eben von der Seite, okay, wofür gibt es halt die Möglichkeit der Monetarisierung? Und natürlich kann man jetzt sagen, beispielsweise jetzt bei Möbel.de, wenn ich jetzt einem Händler sage, du zahlst x Euro dafür, dass du sichtbar bist auf einer Seite in einem Katalog, dann ist das quasi wie gelbe Seiten vom Geschäftsmodell her.
Ja, ja.
Und wir haben immer gesagt, na, gelbe Seiten reicht uns nicht aus. Wie kann ich noch Inhalte geben? Also das, was eine Schöner Wohnen macht oder andere Zeitschriften, ist ja Information und Inspiration geben. Also haben wir gesagt, wir brauchen einen Blog. Würde man heute sagen, damals haben wir einfach gesagt, das ist ein Ratgeberbereich mit möglichst vielen Bildern und auch Bild-Text-Kombinationen. Dann brauchen wir eben, wie gesagt, ein Branchenverzeichnis, um möglichst viele Händler zu listen. Und als letztes brauchen wir eben einen Produktkatalog, um eben Suchmaschine zu sein. Und das ist der Kern, den wir eigentlich heute sozusagen ausgebaut haben.
Bring das nochmal so in Kurzfassung für die, die das noch nicht kennen.
Wir sind das Google für Möbel.
Ja, das ist sehr kurz. Gut.
Also es hat tatsächlich mal jemand so über uns geschrieben, der Satz kommt nicht von mir, aber er erklärt das ganz gut. Wir bündeln das Angebot von über 250 Online-Shops, von über 500 Händlern auf einer einzigen Seite. Du kannst auf dieser Seite stöbern.
Wie geht das denn? 500 Händler und 250 Online-Shops?
Weil wir sowohl Online-Shops haben, als auch lokale Händler.
Ach so, meinst du das? Ja,
das ist
okay.
Der Unterschied. Der Online-Shop liefert uns nicht nur sich selbst, sondern natürlich auch seine Produkte. Das heißt, wir bekommen einen Produktkatalog und damit sind wir in der Lage, wir haben immer in der Regel 3 bis 4, manchmal 5 Millionen Artikel auf der Seite, weil die aus den 250 Online-Shops zu uns gelangen. Das heißt, jeder Händler übergibt uns tagtäglich vollautomatisiert und digital sein Sortiment und wir listen sozusagen sein Sortiment in einer Art Megakatalog oder in einer Art übergreifenden Katalog. Das heißt, du kannst gleichzeitig bei uns aus den, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Kategorie Sofa, du findest also Sofas aus, nicht 250 Shops, weil vielleicht nicht alle Sofas haben, aber vielleicht haben 150 Sofas und die haben dann jeder, was weiß ich, 100, 200.000 Sofas im Angebot und das ergibt dann bei uns eine ganze Menge, dass wir 100.000 Sofas auf der Seite haben und die bringt unser Algorithmus dann tagtäglich in eine Reihenfolge, wie es idealerweise sowohl dem Nutzer gefällt, als auch natürlich dem Händler, der uns dafür Geld bezahlt.
Ja, kommen wir gleich nochmal dazu. Weil das stelle ich mir jetzt vor, das ist ja auch ein anstrengendes Angebot, wenn man nicht so viel angucken kann, da weiß man ja gar nicht mehr, wo man noch sich orientieren soll. Aber ihr habt ja erstmal im Kleinen angefangen. Weißt du noch, wer die ersten, was ich weiß, 5, 10 Kunden waren?
Ja, also wir haben
die das mitgemacht haben, für die war das ja auch was Neues, ne?
Genau, wir haben unterschiedliche Ebenen gehabt, weswegen wir eben auch jetzt im Kern diese Produktsuchmaschine sind. Warum? Weil natürlich das Produktesuchen im Internet sich am meisten beim Nutzer durchgesetzt hat. Also wenn wir 100 Nutzer haben, dann suchen ungefähr 80 davon suchen ein Produkt oder sogar mehr als 80, eher 85 suchen ein Produkt und sagen erstmal nicht, ich suche eine Marke, also einen Hersteller oder ich suche einen Händler.
Ja.
Das ist der deutlich kleinere Teil. Das heißt, die anderen 15% teilen sich halt ungefähr Handel und Industrie. Weil natürlich entweder sagt man, ja, ich suche ein Rolf-Benz-Sofa oder ich weiß jetzt schon, ich möchte bei Kaps in Hamburg kaufen. Aber diese beiden Varianten sind deutlich geringer, als ich suche erstmal ein Produkt. Also das ist der eine Grund, warum das sozusagen so stark gelaufen ist. Der andere ist, wir haben damals zum Start Händler und Hersteller angesprochen, natürlich erstmal die Marktgrößten angesprochen, die gesagt haben, naja, dieses Internet, ich weiß noch nicht, was damit passiert, setzt sich das wirklich durch, war eine ernsthafte Frage. Das ist ja bundesweit, ich bin ja nur regional tätig. Also das waren wirklich Aversionen dagegen, während der Onlinehandel sich damals aus dem Versandhandel sozusagen herausentwickelt hat. Und logischerweise waren das auch unsere ersten Kunden. Das ist
also tatsächlich Otto so, dass
aus der Otto-Gruppe die Shops, die dann entstanden sind, die quasi ja der digitalisierte Katalog waren, die haben natürlich sofort gesagt, macht total Sinn, auf so einer Plattform zu werben. Klar geben wir euch unseren Produktkatalog und finden das super, dass wir einen Cost per Klick haben. Also das heißt, wir geben unseren Nutzer, der auf unserer Seite ist, weiter an den Handel. Wir verkaufen nicht, sondern wir helfen verkaufen und wir leiten eben per Klick in den Shop des jeweiligen Anbieters weiter und dafür bekommen wir eine kleine Vergütung, auch wiederum pro Klick, hat aber den Vorteil für den Handel, dass er eben rein erfolgsbasiert bezahlt und eben auch nicht irgendwie ein Budget legt, wo er nicht weiß, was er dafür bekommt, sondern rein leistungsabhängige Vergütung.
Ich muss jetzt nochmal zurückgehen. Du setzt immer voraus, dass Möbel.de und das Geschäftsmodell bekannt ist, aber wir haben ja auch viele Einzelhändler, die das noch nicht kennen.
Ja.
Ihr macht ja sowas Ähnliches auch für Fashion.de, ne? Aber nochmal zurück. Also ihr habt damals angefangen, 2002 glaube ich, war die Gründung und da war es erstmal sozusagen ein Portal, da konnte man sich grundsätzlich über Möbel und inspirieren lassen.
Genau, also die ersten 5 Jahre waren unsere Experimentierphase. Wir haben das Branchenverzeichnis aufgebaut. Wir haben ein Content-Verzeichnis aufgebaut, also ganz, ganz viele Ratgeberartikel gemacht. Wir haben angefangen, Produkte zu listen, aber damals gab es nicht viele Produkte. Also man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, weil Google war noch nicht das, was Google heute ist. eBay war nicht so weit. Amazon war eine reine Bücherbude. Es gab kein Facebook, also kein Social Media im Grunde genommen.
Ja.
Das war also so, dass wir mehr, wir waren vielleicht eine ins Netz gebrachte Wohnzeitschrift.
Ja, genau.
So kann man es vielleicht ein bisschen besser beschreiben. Finde ich einen ganz guten
Vergleich,
So, und dann haben wir gemerkt, okay, wir haben parallel angefangen, Online-Shops aufzubauen. Also wir selber haben auch Online-Shops betrieben. Und haben aber gemerkt, dass es nicht unser Business ist, weil wenn du es wirklich schaffen willst, auf Flughöhe von einem Otto oder Neckermann oder sonst was oder Quelle, was es damals noch gab, zu kommen, brauchst du ja eine Riesenbandbreite, brauchst ein Riesenkapital, brauchst Lagerflächen, brauchst Logistik, also da gehört ja ein bisschen was zu, da jetzt mal eben ein Vollsortiment da aufzubauen. Wir haben klar ein paar Spezialshops gehabt, das war auch ganz gut, weil wir selber so Händler waren und selber als Retailer agiert haben, haben wir entdeckt, nee, das machen wir nicht, wir bündeln lieber die Shops, die jetzt existieren und diese ersten, ich sag mal 20 Shops, die wir dann damals hatten, das waren eben, wie gesagt, im Wesentlichen die Otto-Gruppe mit seinen ganzen dann Einzelshops. Das waren ein paar Shops, die wir dann abgegeben hatten, die wir dann eben mal aufgebaut, aber nicht mehr selber weiterbetrieben haben. Und es kamen eben kleine Spezialanbieter dazu, die so nach und nach in den 2000er Jahren entstanden sind, weil immer mehr Menschen natürlich diesen Distanzhandel verstanden haben und verstanden haben, okay, ich bin Händler und kann entweder neben meinem stationären Business noch einen Online-Shop aufmachen oder was damals viele gemacht haben, typische, damals hat man immer gesagt, Garagenhändler, die rein Dropshipping gemacht haben, Distanzhandel und im Grunde genommen dadurch kein großes eigenes Lager brauchten, keine Verkaufsflächen brauchten und mit einem relativ schnittigen VK dann natürlich versucht haben, irgendwie so in den Markt reinzukommen. Aber damals war es so, dass wir, also man muss sich mal vorstellen, wir waren, glaube ich, in den Mitte der 2000er, also so um 2005, 2006 rum, waren wir mit Möbel.de Top 5 Spender bei Google.
Oh.
Also Google war damals noch nicht so groß. Der gesamte Werbemarkt war damals noch nicht so groß. Und wir haben es damals relativ schnell geschafft, was eben aber auch natürlich einfacher ist, wenn das Marktumfeld deutlich kleiner ist, mit unserer Suchmaschine eben dann Traffic über die große Suchmaschine sozusagen zu generieren und den wiederum durchzuqualifizieren und an unsere Händler weiterzuleiten. Und am Ende liefern wir dem Handel natürlich sehr, sehr qualifizierten Traffic, weil er ja bei uns schon, hat der Nutzer ja schon seine Suche weitergemacht oder ist schon so konkretisiert, dass er dann eben mit einem ganz, ganz konkreten Produktinteresse Sofa 798 Leder zum Shop gelangt.
Okay. Heute sagtest du, habt ihr 250 Online-Shops, sind ja auch Händler, und 500 Händler sozusagen nochmal, die euch mit den also mit den Produkten sozusagen zur Verfügung stehen, auf die man als Kunde, wenn man das eingibt, zurückgreifen kann. Mhm. Kann man das in etwa beziffern, wie viel Prozent des Möbelmarktes sozusagen schon von euch abgedeckt werden?
Jetzt ist die Frage, von welcher Seite man kommt. Also wenn wir auf die Nutzerseite schauen, ist es so, dass wir, je nachdem wie gut oder wie stark die Saison ist, ist es so, dass wir immer sagen, wir haben die Hälfte aller Deutschen einmal im Jahr bei uns. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, vom Konsumentenmarkt her ist es so, wie gesagt, dass die Hälfte aller Verbraucher einmal im Jahr bei uns nach Möbeln sucht. Auf der anderen Seite vom Markt her ist es so, dass wir, wenn ich jetzt schaue, wie unsere Händler, die bei uns angeschlossen sind, wo die im Marktranking stehen, dann würde ich auch sagen, dass wir ungefähr die Hälfte des Möbelmarktes wahrscheinlich abbilden, weil ungefähr die Hälfte der teilnehmenden Händler, wenn man das jetzt in Form von Umsatzvolumen nimmt, bei uns ist, weil natürlich ist es so, dass, glaube ich, die größten 25 machen bummelig 75% schon alleine des Möbelmarktes. Also wir haben im Möbelmarkt eine sehr, sehr starke Konzentration.
Mhm. Okay. Genau. Also und IKEA habt ihr ja nicht als Kunden, aber man kann bei euch, glaube ich, IKEA-Produkte, die sozusagen von anderen angeboten werden, warum auch immer, müssen wir jetzt nicht diskutieren, die kann man auch, also nicht googeln, sondern möbeln.
Genau, sozusagen kann man sie möbeln, genau.
Ja, genau.
Also wir sind grundsätzlich offen für jeden Verband, also jeder Einzelhandelsverband, den es gibt, der hat ja teilweise Eigenmarken oder der bündelt seine Händler in irgendwelchen Programmen, die können mit uns zusammenarbeiten, jede Form von Händler, ob jetzt rein stationär, wobei da das Angebot, was wir bieten, sozusagen begrenzt ist natürlich auf das, was wir digital machen können, aber wir haben die Möglichkeit auch für lokale Händler oder für Multichannel-Händler zum Beispiel regionale Werbung zu schalten, da komme ich später wahrscheinlich zu, und der Kern ist aber diese Produktsuchmaschine, und das kann eben bei uns, wie gesagt, jeder machen, das heißt, egal, ob ich einen großen Online-Shop habe mit 500.000 Artikeln oder einen kleinen mit 50 Artikeln, ich muss auch kein Möbelhändler sein, es gibt also auch einen Lebensmittel-Einzelhandel, der ja auch mittlerweile Non-Food-Artikel hat, also auch die können dann Produkte bei uns reinschieben.
Meinst du jetzt sowas wie Kaufland, Marktplatz?
Sowas wie Kaufland zum Beispiel, genau, oder auch Marktplätze, die bei uns sind, also auch wir arbeiten zusammen beispielsweise mit eBay oder mit Amazon. Mhm. Auch die sind ja keine Möbelhändler, sondern sind letztendlich auch wieder In-Verkehr-Bringer. Also überall dort, wo, sag ich mal, der Kunde ein Möbelstück kaufen kann, das kann ein Partner von uns sein.
Und von der Produktauswahl, also du sprichst immer von Möbel, aber du hattest ganz am Anfang gesagt, deine Ausbildung war mal bei Bettenwitt. Heißt das, dass da nicht nur Betten, sondern auch möglicherweise Matratzen und Bettwäsche auch also, zu finden ist?
Absolut. Also wir haben bei uns, ich glaube, wir haben in Summe sind es 1200 Kategorien, wenn ich alle Unterkategorien mit dazu zähle. Also Wohnen, Schlafen, Essen, erstes Level. Darunter gibt es dann ja, was weiß ich, noch im, keine Ahnung, Aufbewahrungsmöbel, Tische, Sofas, Lampen. Und da wieder eine nächste Ebene, also wenn ich sozusagen alle Level betrachte, dann sind es eben 1200 Stück. Und wir haben wirklich von den klassischen Kategorien, die man unter Möbelkategorien versteht, aber auch Heimtextilien, Dekoration, Baumarkt, das heißt, du findest auch Lacke und Farben bei uns, aber ja natürlich nicht mit dem Fokus, sondern eher sozusagen so, dass es mit dazugehört. Also alles, was Haus, Heim und Garten betrifft, findest du auch bei möbel.de.
Okay, gut. Und ist möbel.de auf einen bestimmten Kundentyp sozusagen fokussiert und besonders stark, oder könnte ich auch sagen, also einer, der jetzt hier ganz teure Designermöbel sucht, würde der das auch finden, oder einer, der oder ist da, macht das für euch keinen Sinn oder für die Händler keinen Sinn oder Anbieter?
Also unsere Vision lautet, wir glauben daran, dass sich jeder passend einrichten kann.
Ja.
Und unsere Mission lautet, dass wir jeden Nutzer zum richtigen Anbieter führen.
Okay.
Das bedeutet, unser Ziel ist, eine möglichst große Bandbreite an Händlern drauf zu haben, also vom Discount bis zum Premium-Anbieter, weil es natürlich auch unter den Kunden genau diese Bandbreite gibt. Jetzt ist es kein Geheimnis, dass, wenn wir jetzt sozusagen so eine Art gaußsche Normalverteilung uns betrachten, dann ist natürlich der Markt in der Mitte am stärksten, und da sind auch die stärksten Angebote. Das heißt, wir haben die meisten Produkte aus dem Markt, wir haben also aus der Mitte des Marktes, wir haben die meisten Händler aus der Mitte des Marktes und auch die meisten Kunden aus der Mitte des Marktes. Ebenso haben wir dann natürlich aber auch genauso am linken und am rechten Rand Leute mit ganz viel und mit ganz wenig Budget.
Jetzt, also auch wenn dir das vielleicht wehtut, aber weil ich kein Möbelspezialist bin, aber sozusagen das mal an Beispiel festmachen möchte von IKEA, ja. Also diese Riesenauswahl, die ihr habt, die, hast du ja gesagt, da gibt es viele, viele Unterkategorien. Und wenn einer genau weiß, was er sucht, kann er das natürlich auch ausfüllen und wird dann genau zu dem kleinen Schuhschrank in 80 cm Breite und 40 cm Tiefe mit 3 Regalböden geleitet. So, schön, so schön, so gut. Nun ist aber so, sind die Menschen ja nicht immer so genau, dass sie wissen, ich brauche genau das, sondern manchmal sagen die einfach, lass uns doch mal irgendwie einen Raum anders machen oder lass uns mal inspirieren. So, und zum Beispiel so ein IKEA und viele andere machen das ja auch aus eurem Portfolio. Ich sage nur jetzt, die nehme ich jetzt mal als Beispiel. Da gehst du hin und dann wirst du durch verschiedene Räume geführt, die komplett eingerichtet sind, sodass du dann siehst, aha, so sieht ein kleines Zimmer aus und da kann ich die und die Produkte nehmen. Mensch, das würde doch, diese Idee und diese Zusammenstellung würde doch bei uns auch passen. Ne? Mhm. Diese Art von Inspiration, wie macht ihr das auf der Seite? Weil das meiner Ansicht nach müsste das eigentlich notwendig sein, damit man als Kunde irgendwie quasi so einen Aufschnitt bekommt und erleichtert wird von diesen, ich weiß nicht wie viele Millionen, aus denen ich das aussuchen muss.
Ja, ich muss zweiteilig antworten, weil der eine Teil betrifft ja grundsätzlich die Frage, sucht der Kunde so wie er stationär sucht auch digital? Mhm. Und die andere Frage ist, wie machen wir das jetzt konkret? Ja. Also ich fange mal mit dem zweiten an. Was machen wir? Wir haben zum einen einen Suchschlitz, wie eine Suchmaschine einen Suchschlitz hat. Da trage ich irgendetwas ein, Sofa, Leder, Rot. Mhm. Und dann versucht unsere Suchmaschine möglichst gut, das abzubilden, was der Nutzer offenbar gesucht hat, indem er das eingegeben hat. Mhm. Zweite Variante ist, jemand sagt, ich nutze lieber die Filter. Wir haben, wie man es auch von Suchmaschinen kennt, ganz, ganz viele Filter. Wir sind da, würde ich sagen, wirklich richtig gut, ganz tief für alle Kategorien sehr, sehr viele Filter anzubieten, um eben, wenn ich ungefähr weiß, was ich möchte oder wenn ich mich durch diese Filter durchbewege, damit das Angebot, das Große, sehr, sehr klein schneiden kann, weil ich natürlich durch das Filtern einfach die Produkte ausschließe, die für mich nicht mehr relevant sind. Wenn ich am Ende nur noch 100 habe, kann ich die ganz gut überblicken.
Ja, ja.
Dann haben wir noch die nächste Variante, das ist jetzt neu, natürlich mit dem ganzen Thema KI aufgekommen, eine Bildersuche. Das heißt, ich suche gar nicht mehr über eine Texteingabe, sondern suche über eine Bildeingabe, weil das Problem bei vielen Menschen ist, und deswegen funktioniert aus meiner Sicht auch stationär kaufen anders als online kaufen, ist, dass viele Menschen eben diese Vorstellung gar nicht formulieren können.
Genau.
Deswegen gehen sie ja durch ein Showroom und sehen etwas und können mit den Augen oder mit den Sinnen etwas erfassen. Und das funktioniert natürlich online nicht, wenn ich einer Suchmaschine sagen muss, zeige mir das und das. Deswegen sagen wir, man kann bei uns einfach entweder auf ein Bild klicken und bekommt sogenannte Recommendations, also Empfehlungen zu ähnlichen Produkten, zu passenden Produkten zu dem Bild. Man kann aber auch ein eigenes Bild schießen, mit dem Handy zum Beispiel, und lädt das Bild einfach hoch und sagt, zeige mir bitte Produkte, die so ähnlich aussehen, weil ich vielleicht beim Freund, beim Kaffee trinken, beim Spazierengehen irgendwo ein Möbelprodukt sehe, was mir gefällt und sage, das, sowas möchte ich jetzt suchen für mich. Aber ich kann diesen Stil eben nicht beschreiben, weil ich habe nur den Sessel gesehen und finde ihn toller. Der weiß aber nicht, ob das jetzt Retro ist oder Scandi oder Landhaus, sondern ich muss es einfach fotografieren und dann so bitte, Herr Verkäufer.
Ja,
also das habe ich auch oft sozusagen auf der Fläche erlebt, dass die Menschen einfach so bitte oder mit einem Prospekt kommen und sagen, sowas in der Art hätte ich gerne.
Ja. Also das heißt, also es gibt ja hier so einen Trend, ne? Flächen sind frei geworden in der Innenstadt, Online-Händler, Möbel-Online-Händler gehen auch in die, mitten in die Stadt. Westwing. Ich gehe zu einem Möbelhändler, Westwing am Jungfernstieg, ne? Ist ja, hat auf einmal da eine Fläche gefunden, ist eigentlich Online-Händler und hat dort ein Showroom. Jetzt gehe ich da rein und dann sage ich, okay, da habe ich einen tollen Stuhl meinetwegen gesehen. Ich könnte den natürlich bei Westwing bestellen. Ich könnte aber auch sagen, okay, ich mache mal kurz einen Vergleich. Ne? Stuhl wird fotografiert, lade das bei möbel.de hoch. Und dann zeigt mir Möbel.de, was mal auf, einen ähnlichen Stuhl gibt es in der und der Qualität, Farbgebung, woanders, schöner, besser, billiger, teurer, whatever.
Ja.
So muss man sich das vorstellen.
Das ist eine Möglichkeit. Also ich kann natürlich beim konkreten Einkaufen sagen, ich mache mir ein Foto, lade das bei Möbel.de hoch. Ich kann aber auch sagen, ich habe eben in meinem Freizeitumfeld irgendwo ein Möbelstück gesehen oder ich habe vielleicht mir irgendwas gemerkt. Ich kann aber auch genauso sagen, ich nehme ein Foto dann aus der Möbel.de Datenbank und sage, zeigt mir Ähnlichkeiten dazu. Ich könnte auch ein Foto in dem Moment online mir angucken und könnte eben auch auf westwing.de gehen und könnte dort genauso das Foto nehmen und bei möbel.de dann in die Suchmaschine geben. Also das dient dazu, dass der Konsument wirklich mit Bild also eine visuelle Suche machen kann, weil es gibt eben die textuelle Suche, dann gibt es sozusagen das Stöbern. Das heißt, da habe ich keine Sucheingabe, sondern ich klicke auf eine Kategorie, ich filtere mich durch oder ich klicke mich einfach durch diesen Strang, durch diesen Feed. Also das ist ja bei uns ein Ranking, das ist ja quasi eine fortlaufende Anzeige von Produkten. Und jetzt auch gerade nach Inspiration gefragt, das ist natürlich auch schon ein Teil der Inspiration. Auch wenn es offenbar nicht kuratiert aussieht bei uns, also wie von einem Guss, weil wir von so vielen verschiedenen Händlern so viele verschiedene Produkte bekommen und unser Algorithmus sagt jetzt nicht, ich zeige immer nur nebeneinander Produkte, die auch exakt zueinander passen, sondern er zeigt natürlich auch wieder eine Breite des Marktes. Das heißt, wenn du bei uns in die Sofa-Kategorie klickst, siehst du erstmal die 100 besten Sofas. Weil wenn du nicht filterst und keine Einschränkung vorgibst, sind es einfach erstmal die höchst gerankten, also die besten 100 Produkte oder die besten 200, je nachdem wie weit du runterscrollst, findest du dann dort. Und jetzt kannst du anfangen eben entweder zu sagen, ich schränke ein, weil ich schon weiß, oder du klickst eben auf die einzelnen Bilder und zeigt mir Ähnliches und würdest sozusagen über eine Ähnlichkeitssuche weitergehen.
Okay. Es werden 100 Sofas angezeigt und steht auf Nummer 1 bis 10, wie bei Google, die durch Werbung und Marketing und SEO-Marketing nach oben getrieben sind? Oder sind das die Ergebnisse aus eurer Datenbank, die sagen, das wird so einfach abgebildet, ohne dass das jemand noch mit Werbung gepusht hat?
Ja, also der Algorithmus macht nichts anderes, als mathematisch ein Ranking zu bestimmen. Und dieses Ranking setzt sich bei uns aus 3 Komponenten zusammen. Das eine ist die Komponente, was haben wir für Nutzersignale gesammelt an dem Produkt. Also ist das Produkt für ihn scheinbar relevant, nicht relevant? Hat er mit dem Produkt interagiert? Hat er damit irgendwas getan? Ja. Sie ist auf den Merkzettel gelegt? Oder hat das besonders häufig angeklickt oder ähnliche Dinge? Das zweite ist, wir schauen, was gibt uns der Händler für Signale mit? Weil der Händler gibt uns natürlich zum einen ganz viele Signale mit, dass das Grundsignal ist Datenqualität, also ist dieses Produkt zum Beispiel in jedem Filter auch vernünftig zu zeigen. Das hängt damit zusammen, ob wir eben alle Informationen über das Produkt haben. Und nicht ganz unwesentlich, was ist er bereit zu zahlen? Weil wir haben ein Kost-per-Klick-Modell, das heißt, jeder Händler kann an jedem Produkt individuell sagen, für dieses Produkt bin ich bereit, X Cent auszugeben, für dieses Produkt bin ich bereit, Y Cent auszugeben. Und das sind alles Werte, die in der Regel liegen, die zwischen 20 Cent und 1,50 Euro pro Klick. Das entscheidet aber immer der Händler selber und er entscheidet das auch pro Kategorie und nochmal pro Produkt und er kann sogar, wenn er möchte, pro Device, also ob jetzt Handy oder Desktop-Nutzer, das kann er alles selber konfigurieren und entscheiden. Er kann das aber auch irgendeine Maschine steuern lassen oder auch uns das übergeben. Wir bieten das auch als Service an, dass das ausgesteuert wird. Das sind aber sozusagen die Händlersignale. Und dann gibt es natürlich noch als letztes, hat das Produkt einen Kauferfolg erzielt. Und zwar, wir können nicht sagen, ob genau dieses Produkt von Lisa Müller gekauft worden ist, aber wir bekommen vom Händler ein Signal zurück, ob er, nachdem auf dieses Produkt geklickt worden ist, einen erfolgreichen Kaufabschluss in seinem Shopsystem hatte.
Also sind das echte Daten oder beruht das auf gegenseitiger Fairness?
Das beruht darauf, dass der Händler uns das Signal zurückmeldet auf eine Art, die wir mit ihm technisch vereinbaren, damit wir wissen, ob dieses Produkt am Ende für ihn erfolgreicher ist als ein anderes Produkt.
Okay.
Weil wir haben ja dann diese verschiedenen Komponenten. Das eine ist, der Nutzer muss das Produkt gut finden. Das ist die eine Komponente in unserem Algorithmus. Also Nutzerdaten, Nutzersignale. Übrigens, nicht anders macht Google das auch. By the way, dann gibt es natürlich die Daten des Advertisers, also des Werbenden, der sagt, okay, ich bin bereit, das und das auszugeben. Das wäre jetzt aber zu kurz gesprungen, weil wenn wir uns nur daran orientieren würden, wie wir das meiste Geld verdienen können, hat aber der Händler keinen Erfolg. Das heißt, ganz am Ende steht natürlich, sowohl der Nutzer scheint zufrieden zu sein, als auch der Händler, wenn das Produkt, auf das er geklickt hat, am Ende einen Warenkorb erzeugt hat. Weil der Nutzer hat dann die Befriedigung, dass er sein Wunschprodukt gefunden hat offenbar, sonst hätte er es nicht gekauft. Und der Handel hat natürlich einen zahlenden Kunden von uns übermittelt bekommen. Und deswegen ist das sozusagen das dritte, nicht ganz unwichtige Signal.
Alles klar, gut. Ich hatte mal mitbekommen, dass eine Hamburger Werbeagentur sozusagen den durchschnittlichen Geschmack der Deutschen versucht hat, in ihrer Agentur darzustellen. Also einen Besprechungsraum so gestaltet, dass man gesehen hat, was die Deutschen durchschnittlich an Farbe an der Wand nutzen, was sie irgendwo hinstellen, Fernsehen, alles. Ne? Den Durchschnitt hat man dort abgebildet und aufgebaut, damit eben diejenigen, die sich Werbung ausdenken, auch wissen, okay, also die Hauptzielgruppe kommt aus diesem aus dieser Umgebung und jemand, der sozusagen den Durchschnitt liebt, den können wir nicht locken mit irgendwelchen Versprechen, die er gar nicht versteht. Ja? Ja. Ihr könntet doch so eine Werbeagentur mit diesen Informationen auch ausstatten, beziehungsweise, das geht jetzt mir nicht um die Werbeagentur, aber ihr könntet doch wahrscheinlich mit euren Daten quasi das durchschnittliche Wohnzimmer, das durchschnittliche Schlafzimmer von Deutschland sozusagen aufbauen lassen. Ne?
Absolut, also das könnten wir. Wir haben auch mal überprüft, so zu demografische Daten analysiert. Ja. Wir sind etwas über der Mitte der Gesellschaft. Also wir sind mehr oder weniger in der Mitte, aber wenn man jetzt guckt, wir sind im Schnitt einen Ticken besser im Haushaltsnetto, einen Ticken besser im Bildungsabschluss, aber es ist einfach nur ein Ticken. Es ist wirklich, man kann sagen, wir bilden ganz gut die Mitte der Gesellschaft oder einen Schnitt der Gesellschaft, so ist es vielleicht besser gesagt, einen Schnitt der Gesellschaft ab. Und insofern, ja, könnten wir das. Wir geben unsere Daten übrigens auch raus. Also jeder, der das jetzt hört und hat ein Interesse, bitte kontaktiert uns. Wir machen das für Wohnzeitschriften teilweise. Wir machen das für Messen und Veranstaltungen, für Präsentationen. Wir machen das auch für Hersteller, die uns kontaktieren und sagen, Mensch, uns interessiert gerade, welche Farbe ist besonders stark nachgefragt oder welche Materialien. Also diese Daten geben wir auch frei. Zum einen könnte man natürlich einfach sagen, ich schaue mal bei Möbel.de drauf und gucke mal, welche 10 Sofas oben stehen. Die werden aus irgendeinem Grund da oben stehen, wie ich gerade erläutert habe und damit natürlich auch eine so eine Art Spitze des Marktes im Sinne jetzt der Mengen darstellen.
Jetzt habe ich zwei Fragen zu den Kunden, zum Kundenverhalten. Also einmal vor Corona hat es begonnen, setze ich jetzt fort, dass die Kunden sich anders verhalten. Ne? So Themen auch wie Homeoffice, die gab es früher nicht, aber die haben sicherlich ja auch hinterlassen Spuren zu Hause, indem man nämlich, viele Menschen mussten sich ja sozusagen zu Hause einen Arbeitsplatz bauen. Ne? Also nicht jeder hat ein Büro und nicht jeder hat einen Schreibtisch. Manche haben früher am Küchentisch gearbeitet oder auf der Bettkante gesessen, keine Ahnung. Die mussten ja irgendwas machen, das müsste sich ja bei euch widerspiegeln. Aber auch vielleicht andere Kundentrends. Und die zweite Frage ist eher, das Verhältnis online-offline, wir hatten am Anfang ja mal darüber gesprochen, das bewegt sich, ne? Es geht mal rauf, mal runter. Wie ist das beim Möbelkauf? Siehst du da weitere Steigerungsraten, dass die Menschen Möbel noch mehr online kaufen oder am Ende dann doch sozusagen den Handel brauchen, weil man sitzen will, mal ausprobieren, anfassen will? Ja.
Wenn ich jetzt so das zusammenziehe, was wir selber sehen, plus ergänze mit Studien, die wir uns natürlich auch anschauen, die es über den Markt gibt und eben das Nutzerverhalten versuchen zu betrachten, dann ist es so, dass man, glaube ich, heute sagen kann, dass irgendein Teil 15-25% Online-Käufe im Markt sind. Das heißt, der große Teil ist nach wie vor offline. Da könnte man jetzt sagen, super, dann wenn ich einen stationären Handel habe, brauche ich das ja nicht, weil ja nicht mal ein Viertel oder vielleicht gerade mal ein Viertel online läuft. Andersrum ist aber so, dass 100% oder vielleicht 99% aller Käufe, die stationär stattfinden, online vorbereitet werden. Das heißt, man darf diesen Punkt nicht unterschätzen. Das heißt, egal welche Distributionsform ich wähle, ob ich jetzt Omnichannel mache oder pure online oder eben rein stationär, ich muss digital werben. Das ist mal 100% sicher. Ja. Das Zweite ist, ich muss mir natürlich überlegen, will ich tatsächlich online noch, will ich einen eigenen Shop haben? Will ich das kombinieren? Will ich sozusagen beides anbieten? Mit wem gehe ich da auch in Konkurrenz? Das muss man natürlich betrachten. Ich glaube sehr stark daran, dass auch wir wie andere Märkte auch noch Wachstum haben werden, also auch was den reinen Online-Anteil angeht. Aber ich glaube, dass der Möbelbereich sehr, sehr stark immer davon leben wird, dass diese Interaktion online zu offline, also dieser Ropo-Effekt oder dieses hybride Vorgehen stattfindet, ist ja der typische Weg. Man sucht eben und sagt am Ende, jetzt brauche ich doch nochmal zusätzlich diesen Ladenbesuch, auch wenn er eben weniger ist, also die Frequenzdosis. Aber natürlich spielt der Ladenbesuch Stand heute, also rein prozentual, immer noch die größte Rolle, am Ende sozusagen, um den Kaufabschluss zu tätigen, aber eben nicht mehr, um überhaupt im Relevance-Set zu sein. Und dazu muss ich eben vorher online werben.
Aber ich habe jetzt gut verstanden, das Angebot ist riesig. Es gibt genügend Möglichkeiten sozusagen, das für sich durch die Filter so zu verkleinern, dass ich das, was ich möchte, auch finde. Wenn ich es gefunden habe, dann kann ich noch die Entscheidung treffen, kaufe ich es online oder gucke ich mir das vorher an, fahre da mal hin und belebe dann auch die Möbelhäuser mit Frequenz. Gut. Ihr seid in andere Länder, da müsst ihr wahrscheinlich auch lernen. Das funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Ihr müsst ja nie was über Kunden lernen, sondern ihr müsst immer nur sozusagen eure Möbelpartner finden. Ne? Also ihr müsst euch nicht, wie zum Beispiel jemand, der als Filialist sagt, ich bin gut in Deutschland und jetzt gehe ich nach Frankreich, der muss sich ja überlegen, Sprache, okay, das Thema habt ihr auch, aber wie ticken eigentlich die Franzosen, wenn sie sich so und so kleiden, welche Größe haben sie bevorzugt, wie ist meine Verteilung bei verschiedenen Größen von T-Shirts und so weiter, das muss man alles neu lernen. Das ist ja bei euch nicht der Fall, weil ihr sagt, okay, das überlassen wir nach wie vor unseren Möbelpartnern, die uns dann die Produkte zur Verfügung stellen.
Genau, also dadurch, dass wir kein Sourcing machen, dass wir keine Bestimmung haben, in welchem Stil oder in welcher Preislage unsere Produkte sind, ist es natürlich so, dass wenn wir jetzt in einen neuen Markt gehen, also wir sind in Frankreich, wir sind in den Niederlanden, wir sind in Schweiz und Österreich. Also das sind mit Deutschland dann die fünf Märkte, in denen wir tätig sind. Und natürlich ist der erste Weg immer, du machst eine Domain auf in dem jeweiligen Land. Du schaust dann, dass du möglichst viele Möbelpartner bekommst, also Shops, die uns dann ihre Produkte übereignen in Form eines Datenfeeds, dass wir die zeigen können. Und dann ist unsere Aufgabe schon auch, den Kunden anzusprechen. Das heißt, unser Online-Marketing, also das eine ist ja das Vertriebsteam, das bei uns dafür sorgt, dass wir Produkte auf der Seite haben, also das mit Möbelhändlern spricht. Und dann gibt es eben das Marketing-Team, was die Aufgabe hat zu schauen, okay, wo bekommen wir jetzt dann Traffic her? Wir bündeln den Verbraucher auf unserer Seite und bei uns kriegt er fast immer eine Antwort. Und wir können ihn dann zu dem einen oder anderen Händler weiterleiten, während der Händler das Problem hat, wenn ich jetzt eine Nische bediene oder nur in einer Region im Land tätig bin oder nur einen gewissen Stil habe und Werbung schalte, habe ich natürlich viel Streuverluste. Das ist das größte Asset, was wir für den Handel leisten, ist, dass wir seine Streuverluste minimieren. Ja. Wir haben immer zielgerichtet Kunden für den Handel. Das heißt, der Online-Shop, dem ist es ja egal, wie viel, sag mal, wir vorher machen mussten, bis ein Nutzer zu ihm geklickt hat. Er zahlt nur für den Klick zu ihm. Dem Bettenfachgeschäft, was ich gerade erklärte, die vielleicht eine regionale Werbung bei uns buchen, die sind nicht daran beteiligt, was wir alles tun müssen, um überhaupt diese Daten zu haben, um überhaupt die Werbung zu schalten, sondern wir sagen einfach, jetzt haben wir einen Konsumenten, der passt zu diesem Händler, also halten wir dessen Werbetafel hoch. Und nur für diese Einblendung bezahlt derjenige dann auch. Das heißt, für den Handel schaffen wir ein rein leistungsbezogenes, erfolgsabhängiges Abrechnungsmodell. Für den Konsumenten schaffen wir eine ganz große Bandbreite an Angebot. Und das ist eben unsere Leistung als Aggregator oder Intermediär oder Vermittler oder Suchmaschine oder Plattform oder Portal, name it as you want. Unsere Aufgabe ist immer, wie so ein Marktplatz eben zu agieren, aber eben nicht technisch mit Warenkörben, sondern eher vielleicht wie ein Einkaufszentrum, ist vielleicht der bessere Begriff. Da sind ganz viele verschiedene Läden drin, die haben quasi eine Fläche gemietet, in Anführungszeichen, und profitieren dann eben davon, dass wir dafür sorgen, dass da Leute rein und raus gehen.
Genau. Dieses Prinzip, also ihr seid jetzt in vier weiteren Ländern außerhalb von Deutschland tätig, das könnte man doch theoretischerweise weltweit ausrollen, ne?
Genau, wenn Kapital keine Rolle spielen würde und wenn alle Länder auch sozusagen gleich ticken würden, dann würde man das einfach machen. Aber es ist natürlich so, dass wir zum einen nicht unendlich Kapital zur Verfügung haben und zum anderen ist es so, dass die Länder schon unterschiedlich sind, wie die Märkte strukturiert sind. Wie schnell man da sozusagen auch reinkommt. Und natürlich auch gibt es in den jeweiligen Märkten schon andere, die das machen. Also die Idee, die wir jetzt sozusagen umgesetzt haben, also rein technisch, was unser Geschäftsmodell ist, gibt es natürlich für verschiedene Branchen auch schon in verschiedenen Ländern. Ja. Und insofern, also eine Produktsuchmaschine oder eine Preissuchmaschine ist ja heute keine neue Idee mehr. Von daher ist es natürlich so, dass es darauf ankommt, wie entwickelt ist der jeweilige Markt, in den man reingehen würde.
Okay, du hast ja gesagt, mit Stunde Null bist du dabei und hast ja hier, ich habe das so vorhin so mitbekommen, so um die 60 Mitarbeiter gibt es jetzt hier in dem Gebäude, die für Möbel.de arbeiten. Dann hast du dir wahrscheinlich deine mit, und ich weiß nicht, ob es noch Programmierer gibt im Ausland, auf die ihr zurückgreift, weiß ich nicht. Aber die hier jetzt sind, die hast du dir dann ja wahrscheinlich handverlesen eingestellt und sozusagen auf eine bestimmte Führungsvorstellung, die du hast, vorbereitet. Machst du das gut?
Also ich würde selber...
Soll ich mal rausgehen im Flur?
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich würde selber jetzt ungern sagen, ob ich das gut oder schlecht mache. Dazu müsstest du hier einfach ein paar Mitarbeiter fragen.
Nee, aber es lässt sich vielleicht ja messen, ob die länger bleiben als ein Jahr.
Ja, das schaffen wir.
Okay.
Das schaffen wir. Nein, wir sind mit unserer Fluktuation gerade, also mit dieser Fluktuationsquote, wenn man die sozusagen misst, würde ich sagen, sind wir, wenn man das rein sozusagen auf Zahlenbasis sieht, sind wir unter dem Durchschnitt, haben wir noch Mitarbeiter woanders. Also wir hatten das eine Zeit lang. Mhm. Da haben wir, weil wir in Deutschland nicht genügend schnell genug Programmierer bekommen haben, sind wir auf andere Märkte gegangen und haben dort sozusagen Offshoring betrieben. Machen wir heute nicht mehr. Also alle Mitarbeiter sind jetzt entweder hier an den Standort Hamburg gebunden oder was mittlerweile auch stattfindet, das ist natürlich, das hat man in Corona natürlich wunderbar trainieren können, dass es auch Menschen gibt, die nicht jeden Tag hier im Büro in Hamburg sind. Ich glaube sehr stark daran, dass es nicht immer nur darauf ankommt, dass jetzt sozusagen einer der große Vortänzer ist, sondern dass man durch die verschiedenen Ebenen die Teams enabled und dass die Menschen sich selber einbringen können. Wie heißt es so schön? Jeder, der das Warum versteht, kann jedes Wie ertragen.
Startups, die sich heute gründen, die haben immer, also die sind ziemlich klar, dass sie ganz viel digital machen, dass das damit fängt es an, viel gemeinsam machen, schnellen Austausch pflegen und die betonen nach außen immer sofort, wir haben hier das und das soziale Projekt, was wir unterstützen und wo wir sozusagen ein bisschen was an die Gesellschaft zurückgeben. Mhm. Macht ihr auch sowas?
Also wir sind als Möbel.de so aufgestellt, dass wir einmal im Jahr überlegen, was für eine Charity können wir machen. Also das sind jetzt sag mal eher Sachen, die wir hier im Team gestalten können, die jetzt auch keinem Standardprogramm folgen. Wir haben beispielsweise mal für Sozialkaufhäuser Gutscheinaktionen gemacht. Wir haben Müll gesammelt hier in Hamburg um die Alster rum. Ja. Also das sind eher solche Dinge, die wir dann aus dem Team heraus gestalten. Es ist so, dass ich jetzt mit anderen Unternehmern gerade noch ein soziales Projekt starte. Das starte ich sozusagen nicht alleine aus Möbel.de heraus, aber natürlich mit meinem Möbel.de Background. Ich hatte ja von der Vision gesprochen, dass wir gesagt haben, wir glauben daran, dass sich jeder passend einrichten kann. Jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die einfach Geld haben und sich Möbel kaufen können. Und leider gibt es aber natürlich an den ganz, ganz äußeren Rändern der Gesellschaft auch Menschen in prekären Lebenssituationen, die das nicht können. Denen also einfach die Mittel fehlen, sprich die entweder auf der Straße leben oder ein so geringes Einkommen haben, dass sie nur noch sozusagen sich Lebensmittel kaufen können. Und das Projekt, was wir da gerade starten, nennt sich Give Home, also ein Zuhause geben. Natürlich kommt das ein bisschen sozusagen auch bei mir heraus aus meiner Möbel.de-Historie. Genauso ist es aber auch so, dass ich einfach immer wieder, wenn ich Menschen auf der Straße sehe, geht mir einfach das Herz auf, dass ich denke, wieso ist das so? Also wieso gibt es Menschen, die so viele Ressourcen haben und andere Menschen, die da irgendwie keinen Zugang zu haben? Dann habe ich Menschen kennengelernt im Kreise der Möbelbranche, Hersteller, Zulieferer, Produktdesigner, Leute, die alle irgendwo auch in ihrer Art und Weise teilweise auf diese Probleme stoßen. Es gibt Leute, die machen Roundtables und sitzen dann mit der Politik und Finanzierern zusammen. Es gibt andere, die sich überlegen, wo können sie sozusagen einen Zweitmarkt vielleicht für die Ware haben. Dann das Thema Immobilienbesitzer, die Leerstände haben. Und jetzt geht es darum, mit Give Home diese ganzen Projekte zu bündeln und denen eine Plattform zu bieten. Also auch der Gedanke ist sicherlich dadurch begründet, dass ich in meinem beruflichen Leben einiges an Plattformwissen aufgebaut habe. Aber hier geht es auch nicht darum, Give Home möchte nicht alleine sagen, wir spenden jetzt für Obdachlose oder wir machen genau dieses eine Projekt, sondern Give Home versteht sich als eine Plattform mit dem Grundgedanken, eine Spur des Segens zu hinterlassen, ein Zuhause zu geben, damit Menschen aus diesem Zuhause wieder neu gestärkt irgendwie Teilhabe generieren können. Und dazu gilt es halt in den verschiedenen Ebenen der Gesellschaft, in verschiedenen Städten, in verschiedenen Bereichen Projekte entweder zu entwerfen und zu entwickeln und Leute zusammenzubringen oder Projekte, die da sind, anzuschieben oder eben Gelder so zu steuern oder Ressourcen so zu steuern, dass sie an der richtigen Stelle ankommen. Deswegen ist Give Home halt die richtige Antwort dafür.
Ja, sehr schön. Also an die Zuhörer, ne, wenn einer Interesse hat, sich daran zu beteiligen.
Givehome.de.
Givehome.de und kleine Notiz an Stock findet man bei LinkedIn oder natürlich über die Möbel.de Seite auch. Ne? Gut, Arne, wir haben ja jetzt hier alles abgedeckt, denke ich mal, von deinem Lebensweg über den Aufbau von Möbel.de, wie das funktioniert. Manche Dinge klingen für mich sehr komplex, die ihr macht, aber das war trotzdem super spannend, das mal zu hören, weil ja, man sagt dann immer so einfach als Nutzer Portal, ja, wieso, ne, aber man macht sich immer wenig Gedanken, wie finanziert sich das eigentlich und wo kommt denn das Geld her, dass man hier auch Mitarbeiter beschäftigt, aber das habe ich ganz gut verstanden. Ja. Und ich habe auch deine Worte natürlich gerne gehört, dass das, was ihr macht, auch dazu beiträgt, dass der Handel, wenn er sich aktiv bei euch sozusagen mit einbringt, in Form von Produkte bereitstellen und Werbung machen, auch dazu Mittel findet, dass seine eigene Frequenz sich steigern lässt und man Kunden dadurch neu oder bestehende zufriedenstellen kann.
Ich habe ein mega Herz für den Handel und würde mich riesig freuen, wenn der Handel tatsächlich alle seine Möglichkeiten ausschöpft und dazu gehören eben auch die digitalen Möglichkeiten, weil am Ende leistet er einen tollen Service, dass er eben vor Ort eine hohe Beratungsqualität hat und ganz viele Händler ja auch wirklich echt einen super Job machen, wie sie ihre Läden führen, aber sie dürfen eben nicht verpassen, aus meiner Sicht, sich wirklich den digitalen Möglichkeiten anzuschließen und dieses als Helfer zu verstehen und eben nicht als etwas, was ihnen sozusagen das Geschäft vermiesen wird.
Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und in diesem Sinne möchte ich mich nochmal bedanken, dass du heute Morgen die Zeit hattest.
Sehr gerne.
Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei allem, was ihr macht. Und ja, und dann bis demnächst.
Ne? Dankeschön.
Ja, das war's mal wieder vom Retail Talker. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao.